Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörenden draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge The Board Game Theory. Und die heutige Folge wird so ein bisschen anders als die anderen, weil wir sehen uns wieder in echt. Die anderen beiden, die dabei sind, stehen mir gegenüber. Und das ist der Olli. Hi Olli.
Moin moin.
Und der Dennis. Hi Dennis.
Moin.
Wir hatten es ja schon ein paar Mal angekündigt. Wir sind wieder ins Sauerland gefahren zum Brettspielwochenende. Ein ganzes Wochenende durchzocken. Es wird großartig. Wir haben uns überlegt, wir machen so ein paar Impressionen direkt vom Wochenende und nehmen zwischendurch uns einfach auf. Und das Ergebnis habt ihr gerade im Podcatcher. Wir starten jetzt gleich. Wir warten noch auf Patrick und Ray, dass sie vom Einkaufen wieder da sind. Und dann geht's los. Was spielen wir?
Twilight Imperium.
Yes. Und die anderen spielen Machina Arcana, ne?
Genau.
So heißt es. Also ein Cthulhu Steampunk-esker Dungeon Crawler. Gut, wir drei spielen Twilight Imperium, dein erstes Mal, Olli. Wie genau, fühlst du dich?
Sehr aufgeregt. Ein ganz besonderer Moment.
Wie zur Kommunion.
Genau. Ja, ansonsten haben wir noch eine ganze Menge andere Sachen vor. Was sind so die Sachen, auf die du dich besonders freust, Olli?
Ich freue mich tatsächlich sehr auf, wir haben ja jetzt eine recht große Runde Black Rose Wars, das wird, glaube ich, ganz cool. Planet Apocalypse, da habe ich Bock drauf. Das sind so meine Highlights. Aber eigentlich freue ich mich auf alles und am allermeisten auf euch.
Sehr schön. Dennis, hast du irgendwas, wo du sagst, da freust du dich ganz besonders drauf, endlich mal zu zocken?
Endlich mal freue ich mich auf Dark Ages. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da habe ich auch viel Gutes schon von gehört. Dann freue ich mich drauf, einen Prototypen von Ornament Games zu zocken, den wir mitbekommen haben. Und Among Cultist sollte auch mit da sein.
Ach stimmt, genau.
Das ist natürlich auch cool, dass wir jetzt die Chance haben, hier auf dem Brettspielwochenende so ein inoffizielles Presse-Event für uns zu haben.
Das ist schon cool. Ja, gerade so große Social-Deduction-Dinger sind natürlich, kriegt man sonst ja nicht so oft auf den Tisch. Ne?
Ja, genau. Also das ist, und dann, wie Olli schon gesagt hat, ist einfach super, dass wir einfach eine super entspannte Truppe hier haben. Wir haben die gleiche Butze wie letztes Jahr. Also das heißt, gerade schon zwei unabhängig voneinander, du und Simon, schon gesagt, es ist wie nach Hause kommen und es genauso fühlt sich auch an. Es ist genau. So jetzt schon im zweiten Jahr schon wie zu Hause, ja.
Ja, ist ganz cool. Ja, wir haben uns ein ganz lustiges Podcast-Studio im Keller an der Bar eingerichtet. Gibt es vielleicht Bilder auf Instagram, bevor die Folge kommt?
Genau. Leute, mit einer echten Jukebox, mit einer richtigen echten Jukebox.
Und einem alten mechanischen Kicker, das elektromechanischen Kicker. Flipper. Genau. Der Kicker steht draußen.
Ja, genau. Kicker ist auch da, Sauna ist da.
Ja, und aber der Flipper ist halt mega, weil für vier Spielende gedacht. Also das heißt, wir können da wirklich nacheinander zocken, wenn wir da Zeit für haben. Aber es ist ja auch abgefahren, dass ihr euch einfach du vor allen Dingen die Arbeit gemacht habt, Dirk, und diesen Plan für uns aufgestellt hat,
wie
so
ein Stundenplan. Olli und ich gemeinsam.
Ja, okay, das dann ihr beide, ja. Aber dass ihr den Stundenplan gemacht habt für uns, dass wir wie im Studium wissen, so, dann haben wir den Kurs, dann haben wir den
Kurs. Da können wir vielleicht mal nochmal würdigen, denn das haben wir uns abgeguckt beim Brettspielclub Niederrhein. Die nutzen nämlich das Tool Team Up, mit dem wir das ja jetzt hier auch gemacht haben.
Ja, genau. Also es hat echt super funktioniert. Und ich glaube, es ist einfach großes Chaos. Ne? Also wenn irgendwie 10 Leute zusammenkommen und wie letztes Jahr einfach zu viele Spiele mitbringen, so ein bisschen organisieren muss man das schon.
Blasphemie.
Ja, man könnte natürlich auch einfach alles mitbringen und dann gucken wir mal, was passiert, aber ja. Dann hören wir uns einfach zwischendurch wieder, ne?
Sollen wir noch ganz kurz eine kurze Trauermitteilung, weil wir zwei noch ganz kurzfristig verloren haben.
Das sollten wir machen.
Also deshalb ganz liebe Grüße an den Patrick und an den
An den Nils und an den Axel.
Nils und Axel. Patrick ist ja da, ja.
Genau. Der war nur so spät, erst da und ist auch direkt wieder abgehauen dann.
Ja. Der muss noch einkaufen.
Wir haben noch jemanden verloren und zwar Alex Zahnbürste ist auf dem Weg verloren gegangen.
Oh, und wir haben vergessen, sie zu kaufen gerade.
Ja, das heißt. You had one job.
Schade. Vielleicht schnell den Patrick anrufen, der ist ja noch unterwegs.
Ja, genau. Ja, und deswegen freue ich mich, berichten zu können, wie es so war, Twilight Imperium mit 2-9 am Tisch und mit einer 5er-Runde habe ich noch nie gespielt.
Ist lustig.
Ja.
Ja. Fehlt eine Strategiekarte, sind die Hyperlanes drin. Dank der Erweiterung ist das auch ohne Probleme möglich. Ich bin gespannt. Wird bestimmt cool.
Ich auch.
Dann hört ihr uns jetzt gleich wieder und wir sind dann in ein paar Stunden wieder da für uns.
Ja. Genau.
Tschüss.
Ciao. Da sind wir wieder. Zweiter Tag schon. Wir haben eine Nacht mehr oder weniger gut geschlafen. Auf jeden Fall sind wir sehr spät ins Bett gegangen. Gestern, was wurde alles gespielt? Twilight Imperium haben wir gespielt. Es wurde Machina Arcana gespielt.
Scythe
haben wir noch gespielt. Und Deception,
genau.
Mörder in Hongkong. Das ist das Ergebnis des ersten Tages. Das war ganz gut. Und Patrick, du hattest ja deine erste Partie Twilight Imperium. Wie das war es für dich? Wie schlecht fühlst du dich danach?
Ich fühle mich grausam, weil die so kurz ging. Ihr habt mir versprochen, 8 Stunden krasse, epische Schlachten. Und dann können wir immer noch Scythe spielen und noch ein anderes Spiel. Was ist denn das?
Ja, das war überraschend.
Ja. Nee, ich bin nicht so, dass ich sage, das mein Hype-Titel des nächsten Jahrhunderts, aber nee, es ist tatsächlich ganz okay. Ich finde es cool, ich würde es gerne nochmal spielen. Mhm. Vielleicht dann auch mal die 8 Stunden epische Schlacht investieren, fand ich jetzt echt ganz spannend bei dem Spiel, wo ich erst Bauchschmerzen hatte, weil so 8 Stunden mich auf irgendein Spiel zu konzentrieren.
Aber wenn man dann irgendwann mal drin ist, dann ging's ja. Ne? Ich meine, klar, erste Partie ist so regeltechnisch so die ein oder anderen Fragen, klar, und man macht auch viele Fehler. Aber ist ja cool.
Oder ein paar mehr.
Das gehört dazu. Das ist Teil der Erfahrung.
Ja, aber ich glaube, ich habe mich ganz, ganz gut geschlagen am Ende. Und ich fand's ehrlich ganz cool. Nur ich muss noch ein bisschen üben, was das Handeln angeht. Ja, da war ich sehr, sehr zurückhaltend noch.
Ja, aber das ist auch was, das ist natürlich abhängig von der Gruppe, finde ich immer. Und allgemein muss man halt so ein bisschen gucken, was geht denn überhaupt grundsätzlich. Es ist ja immer schwierig, sich vorzustellen, etwas zu handeln, wenn man gar nicht weiß, was könnte das denn irgendwie überhaupt was bringen. Da muss man ja manchmal ein bisschen kreativ werden. Und dafür muss man das Spiel zumindest einmal miterlebt haben, um zu sehen, was das alles bewirken kann. Ja. Dennis, du hast den Sieg eingefahren, sehr grandios.
Ja.
Hast du zumindest dafür gesorgt, dass am Ende alle haben sich zusammengetan und gucken, wie können wir den Dennis aufhalten?
Der Hass war groß und es war total aufregend. Mein erster Sieg bei Twilight Imperium jetzt und war total spannend. Ich habe Wulwrath Kabal gespielt, die auf Deutsch Wulwrath Verschwörung.
Ja, genau.
Und es war natürlich auch viel gute Situation am Tisch dafür verantwortlich. Hab die eigentlich nicht so offensichtlich aggressiv gespielt, war aber relativ zügig auf Mechator Rex, Runde 2.
Genau.
Erster Zug stand ich dann da. Und lief es eigentlich ganz gut, weil eine Agenda-Phase dann für mich gelaufen ist, plus ich Imperial hatte, also konnte dann halt gut.
War alles gut, pumpen. Ne?
Ja, es lief einfach super und hat natürlich Spaß gemacht, dass am Ende auch alle dann auf mich gegangen sind und mich vom Mechatol vertrieben, aus meinem Heimatsystem vertrieben haben, überall haben sie mich wegvertrieben.
Genau.
Und trotzdem hat's gereicht.
Also das hattest du dabei, Patrick, das ist der Teil, der dann am Ende in der Regel immer so viel Spaß macht. Kam so ein bisschen überraschend und man konnte sich vielleicht nicht so richtig darauf vorbereiten. Cool. Dann haben wir Scythe noch gezockt, schnell hinten dran.
Was man so macht, wenn man Twilight Imperium gespielt hat, dann legt man noch eine lockere Runde Scythe hinten drauf.
Alle total enttäuscht und dann haben wir nochmal Scythe zu 5 gespielt. Gibt's da irgendwas Spezielles zu sagen?
Es war nach 3 Jahren das erste Mal wieder Scythe auf dem Tisch für mich. Ich hab's zum Geburtstag bekommen vor ungefähr 3 Jahren. Wir haben es einmal gespielt und alle hassten es außer mir. Und seitdem steht es im Schrank rum. Netterweise hat man mir dann noch dazu die Fenris-Kampagne geschenkt.
Damit du die alleine spielen kannst.
Richtig. Ja, war aber wieder ein Fest. Ich war überrascht, wie schnell man wieder so reinkommt und was man sich noch alles erinnern kann. Ich fand, mein Anfang war sehr, sehr schnell. Auf einmal hatte ich da die ganzen Sterne schon gesammelt. Aber ja, gut, dann war es halt am Ende. Die Produktion war einfach viel zu schlecht gegen Ende. Und ich habe einfach den Absprung verpasst von dem Sternesammeln zum ordentlichen Arbeiten hier.
Ja,
war also lief fluffig. Ich bin nach dem Sieg bei Twilight Imperium bin ich reingegangen, habe mir gedacht so, ach, Scythe ist jetzt auch egal. Also das Wochenende kann nicht besser werden. Ich habe TI gewonnen und habe dann nochmal einen Sieg von Scythe hinten draufgepackt.
Genau.
Shinobi lief ganz rund. Ich wurde gut in Ruhe gelassen, während ihr euch in der Mitte da verhakt habt und Olli mit Polonia mir sehr nah auf die Pelle gerückt ist noch, aber am Ende dann ein guter Sieg bei rausgekommen ist. Sehr entspannt.
Ja. auf jeden Fall ein Spiel, was davon lebt, dass man das halt in so einer größeren Gruppe dann auch mal wieder zockt.
Ja.
Schon sehr, sehr cool. Ja, und dann haben wir noch Deception Murder in Hongkong gespielt. Das hatte der Olli ja letztes Mal auch in der Gezockt-Folge erzählt. Ja, ist genauso, wie er es erzählt hat. So ganz fluffig runter zu spielen, eine Social Deduction, sehr light vom Social Deduction-Ansatz. Da ist es ja so, da gibt es ja so eine Art Spielleiterrolle, den Forensiker, genau, der das so ein bisschen die Hinweise. Das
sind zwei am Tisch.
Genau, ihr habt das beide gemacht und ich war beides mal Ermittler. Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt beides mal die Hinweise sehr gut ausgelegt, habt euch da irgendwie, hat gut gepasst und dadurch war es dann in beiden Fällen relativ einfach, den Mörder zu finden. Ja, dann hat man die Möglichkeit, den Zeugen zu erschießen, also Mörder und Komplize. Das hat in beiden Fällen nicht geklappt. Das ist, glaube ich, dadurch, dass das so schnell ging, hatte ich das Gefühl, gab es keine richtige Möglichkeit zu identifizieren, wer könnte der Zeuge sein, weil der weiß ja, wer es war und weiß auch die Tatwaffen und so weiter nicht, aber der weiß, wer es war und muss sich da so ein bisschen zurückhalten. Aber wenn es so schnell geht, gibt es ja wenig Möglichkeit, sich zu verraten, hatte ich das Gefühl. Aber ja, total, also ein sehr makabres Setting. Also obwohl es eher so ein leichtes ist, muss man halt Bock auf so ein makabres Setting haben.
Ja, und ich finde halt, das ist halt, glaube ich, was für Social Deduction Menschen ist, die so tiefe Social Deduction gar nicht so mögen und sondern ein bisschen locker das spielen wollen, wo das auch okay ist, dass man halt gar nicht so tief analysieren kann, wie hat er sich wo verhalten und so weiter, sondern das ist ja schon ein sehr flaches Spiel, was ja auch gar nicht schlimm ist, das will es ja auch gar nichts anderes sein.
Genau.
Und dadurch tut es auch gar nicht weh, wenn man pro Partie keine 15 Minuten gespielt. Wir haben zwei gestern Abend dann noch gemacht in der größeren Runde. Und als Mörder, ich war in der ersten Partie der Mörder und ab der ersten Zug quasi stand ich auf einmal unter Feuer und dann Petros hat dann einfach wild um sich geschossen und hat dann auch zufällig, also was jetzt zufällig war, nicht ganz zufällig, aber in der zweiten Runde schon direkt richtig geschossen. Und dann war es, ist auch schwer, dann noch den Zeugen zu erschießen für den den Mittäter, den Komplizen und mich als Mörder, was aber gar nicht schlimm ist, ne? Bei 12 Minuten, 15 Minuten, die wir da gespielt haben, da ist das vollkommen okay.
Ist ganz cool, ne? Geht so richtig fluffig von der Hand.
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall halt was, wenn Leute sagen, Social Deduction, weiß ich nicht, will ich mich vielleicht mal angucken, wie ist das so für mich und tut auch den Leuten nicht so sehr weh, wenn man da jetzt mal ist und so stark wie unter Druck wie bei jetzt Human Punishment oder so oder bei anderen Social Deduction, wo du dann halt als exponierte Position ja schon da denkst, so oh Gott, ja. Wenn die mich jetzt kriegen und so weiter, ich muss hier lügen, ganz viel, das musste ja gar nicht.
Genau, das ging eigentlich.
Wobei ich mich schon ganz schön unter Druck gefühlt habe. Wir hatten ja beide, Dennis und ich, beide die Erfahrung als Forensiker und Mörder.
Genau.
Wir haben einfach die Rollen getauscht.
Hier einmal. Sitzen zwei Dexter. Stehen besser, ja.
Und diese Beweise, die vor mir auslagen und das, was du den Ermittlern quasi als Hinweise gegeben hast, also es ging gar nicht anders, als dass ich es war vom Gefühl her. Also ich, sowas aus den Fingern saugen konnte ich nicht. Ich hatte das Schlittschuh vor mir ausliegen und kein anderer hatte was mit Kälte zu tun und der Hinweis war kalt. Gut. Was machst du da jetzt, ja? Wie redest du dich da raus?
Ja. Gut, die Hinweise werden natürlich zufällig gezogen. Deswegen meine ich, hatte das Gefühl, dass es in so einer erfahrenen Gruppe, wo Leute das schon mal gemacht haben, in irgendeiner Art und Weise dann die Spielleiter da eben entsprechend gute Hinweise geben können. Aber trotzdem hatten wir eine lustige Runde und es war ein schöner Abschluss des Tages. Gut, über Machina Arcana reden wir an anderer Stelle, weil keiner von uns das gespielt hat.
Genau.
Das ging auf jeden Fall auch recht lange. Also so lange, dass wir halt nach Twilight Imperium of Size gespielt haben. Heute haben wir dann Brass Burn Birmingham gezockt für Patrick und Alex das erste Mal. Ne?
Richtig.
Wie ist deine Erfahrung jetzt da? Kannst du den Hype um das Spiel nachvollziehen? Siehst du, warum es ganz weit oben in den Top 100 steht?
Für mich persönlich ist es nicht in den Top 10 jetzt, wie es vielleicht dabei ist, aber ich find's cool. Ich würde es gern, vielleicht muss ich öfter reinspielen, dass ich auch flüssiger in den Abläufen bin und weiß, worauf ich mir achten muss, aber ja, ich denke, diese knallharten Euros, die da jetzt so auf dem Markt sind, jetzt nicht so das Genre, wo ich als erste Anlaufstelle habe. Aber es macht schon Bock. Also ich würde das gerne öfter spielen tatsächlich, aber auch sowas wie Wasserkraft oder was weiß ich. Ne? Ich würde es gerne öfter spielen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist meine erste Anlaufstelle. So.
Ja, ist sicherlich nicht ganz so einfach auf den Tisch zu kriegen. Wenn man es dann spielt, glaube ich auch immer wieder eine sehr, sehr gute Erfahrung. Aber das ist auf jeden Fall so ein Spiel, das hat man jetzt auch wieder gemerkt, wo es in der ersten Partie danach stellt man fest, aha, das und das, das ist total wichtig. Das ist gar nicht offensichtlich, dass das so wichtig ist.
Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Alex war ja auch die erste Partie, er hat gewonnen. Und das finde ich halt das Gute auch an Brass, dass wenn man ein erfahrener Spieler oder eine erfahrene Spielerin ist, dass es dann halt auch einfach möglich ist, das trotzdem gut zu spielen. Und ich meine, Patrick, du hast ja auch über 90 Punkte gemacht in der Viererpartie. Das ist halt auch einfach gut gewesen. Ne? Das kannst du vielleicht nicht einordnen, aber ich finde,
ja,
ich habe schon deutlich weniger Punkte gesehen in der ersten
Partie. Gute Partien, definitiv.
Genau, und deswegen ist A, natürlich Kompliment an Alex und Patrick und vor allem Alex, der das Spiel gewonnen hat. Und auf der anderen Seite zeigt es mir einfach, dass das einfach so ein verdammt gutes Spiel ist, dadurch, dass es halt erfahrene Spieler möglich macht, das gut zu spielen.
Ja, genau. Nichts weiteres hinzuzufügen. Also war auch cool. Ist auch für meine Challenge gut gewesen. Das ist ein Spiel, was ich noch nicht gespielt hatte dieses Jahr. Ja, und dann haben wir noch, weil die
den anderen, größten Brocken.
Erstmal spielen die anderen ja gerade Nemesis. Ja. Das zieht sich auch.
Also ich meinte den anderen großen Brocken.
Ja, und dann haben wir Flick of Fate gespielt.
Genau.
Endlich durfte ich das spielen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut.
Spielen, ja.
Genau. Das war lustig. Da hatte der Alex der letzte davon erzählt. Ja, man schnipst auf so einer rechteckigen Neoprenmatte seine kleinen Holzscheiben durch die Gegend. Ja, das ist genau das, was man sich vorstellt. Ist super lustig und dann, ich habe das nicht geschafft und dann geht das jetzt nicht mehr und ich schnipse sich da raus und dann fliegt es komplett rum und dann haben wir noch irgendwelche Scheiben gesucht, die runtergefallen waren. Ja, sehr schöner Filler an der Stelle.
Ja, ja. Und jetzt bereiten wir uns so ein bisschen geistig auf unsere Runde Nemesis vor. Wir sind nämlich danach mit Nemesis dran. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja, ich mich auch. Ich habe es nämlich noch nie gespielt. Das wird meine erste Partie. Da freue ich mich super drauf. Und danach spielen wir Black Rose War zu fünft. Da hat man mir gesagt, das ist total toll, dass wir das zu fünft spielen.
Das ist super toll, wenn wir das zu fünft spielen.
Da freue ich mich drauf.
Spielen wir das direkt danach oder spielt dann dazwischen kommt?
Danach spielen wir noch Champions of Midgard.
Ah, ich spiele Champions of Midgard.
Genau, das ist cool. Das ist auch ein schönes Spiel.
Ich weiß gar nicht, was ich danach spiele.
Root.
Ah, ich spiele Root.
Ja, oh. Ich hörte davon, dass du Root spielst.
Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich Wutaki spiele, aber
ich sag mal, Root, du hast immer einen Spot bei Root frei.
Na gut.
Ja. So, ja, wir werden davon berichten und dann leicht die Leute auch zu Nemesis vielleicht mal befragen und vor allen Dingen Makina Arcana, da bin ich sehr drauf gespannt, weil das Feedback war cool und es sah auch ziemlich cool aus, dieses Cthulhu Steampunk Setting. Ja,
was ich noch super finde, ist, wir sind ja hier im tiefsten Sauerland, kurz vor Paderborn und haben gerade noch heute Morgen unsere Vermieter getroffen, so ein nettes Ehepaar, das scheinbar hier in der Gegend wohnt, die mit dem Hund spazieren waren und es ist einfach super, die Bude hier, das muss man immer sagen, es ist eine total tolle Wohnung im Nirgendwo, hier kann man auch nichts anderes machen, wir können uns nicht anders ablenken als mit Brettspielen.
Genau.
Selbst Pizza bestellen, bitte.
Eine Herausforderung.
Wir können noch eine Schneeballschlacht machen.
Ja, das können wir auch, jetzt ist er da angefangen zu Stein noch gestern Abend. Und wir haben einen Kamin. Das ist einfach geil.
Sehr gemütlich dieses Jahr. Prima. Gut, ja dann, wir hören uns bald schon wieder.
Vielleicht nach der nächsten Pause.
Ja, genau. Tschüss. Jo, da sind wir schon wieder. Müdigkeit wächst. Nee, das ist eigentlich ganz cool, ne? Das klappt. Durch das sehr gemütliche Haus ist es schon ganz schön. Jetzt sitzen wir wieder hier, Dennis, Olli und ich zusammen. Ja, was haben wir derzeit alles noch gezockt, Dennis? Was lustigen Highlights?
Genau. Wo wir hier unten schon waren, haben wir direkt gestern für uns, für euch gerade eben, Combo Fighter gespielt. Das war also ganz lustig. Wir haben den Tech-Team-Modus ausprobiert.
Genau, vielleicht mal ganz kurz Combo Fighter.
Combo Fighter ist quasi Street Fighter als Kartenspiel von Plotmaker Games und man spielt Karten aus, haben wir schon ein paar Mal erzählt, Stein, Schere, Papier. So ist es richtig. Und in der Combo Fighter, in der Tag Team Variante, ist so, dass wir quasi im Team zusammen spielen und immer abklatschen können, wenn ein anderer in den Ring steigen soll. Es ist wie halt beim Wrestling, man das so kennt. Vorteil ist, wenn man einen Kampf gewinnt, darf man von seinem Ablagestapel eine Karte wieder in sein
Deck. Der
nicht dabei ausruht, ist, genau. Quasi, ja. Der ausruht, darf das mit reinnehmen. Ja, das lief für Patrick und mich gegen Alex und ich ganz gut.
Genau,
Das war lustig. Wir haben gefeiert, meine Stimme hat ein bisschen drunter gelitten aus dem ganzen Jubeln. Genau, deswegen war das ganz cool, kann ich auch empfehlen als Tag-Team-Variante.
Genau, wir hatten das vorher noch nicht probiert, ne? Denn ist immer nur so zu zweit gespielt, aber war eine gute Idee, das mal auszuprobieren und hat gut funktioniert. Das war Combo Fighter und Olli, dann haben wir ja so ein riesen Ding gespielt, Nemesis.
Ja.
Nicht in der gleichen Gruppe,
aber. Genau, in unterschiedlichen Gruppen. Wir waren zuerst, da war es noch ein bisschen holprig, weil zwei Leute bei uns, Ray und Wer war bei uns noch mit dabei?
Simon war auch dabei und der Lars.
Aber wir waren eine Fünferrunde,
genau.
Und Petros.
Ja.
Genau, und die haben es noch gar nicht gespielt und Petros und ich, wir hatten es ein oder zweimal, aber ich glaube auch das letzte Mal vor einem Jahr oder so. Und da mussten wir erstmal noch so ein bisschen in die Regeln reinkommen. Das haben wir ja beide gesagt, das Ding könnte irgendwie mal eine schöne Übersicht gebrauchen.
Ja, total.
Weil wird heute so noch mehrmals Thema werden.
Für diese Alien-Ausbreitung und Begegnungs, da musst du immer noch mal, was war das jetzt nochmal und so. Ja, deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe direkt am Anfang schon verkackt. Ich habe aus Versehen die falsche Missionskarte weggelegt. Und als mir dann aufgefallen ist, hatte halt jeder seine schon weg. Und da konnte ich natürlich nicht zurückholen, weil ja, ich dann klar. die anderen ja gesehen hätte. Weil ich hätte Simon töten müssen. Und ich hatte den Captain. Mit dem kannst du ja ganz cool auch jemanden mal noch irgendwo reinschubsen. Ja. Das wäre eigentlich super gewesen. Und dann hatte ich aber irgendwie, das Schiff muss entweder zum Mars oder zur Erde. Und das Nest muss zerstört sein. Und dann dachte ich erstmal so, komm, mach's einen auf kooperativ und bin ins Cockpit und hab dann auch wirklich auf die Erde gestellt und bin dann zum Nest. Aber irgendwie, da habe ich gesagt, wir müssen das Nest hier kaputt machen. Und die anderen, wieso, was willst du denn da? Scheiße auf das Nest. Und dann allein, ich hatte keinen Flammenwerfer und nix und dann hat das nichts. Dann bin ich nochmal ins Cockpit und hab gesagt, oh, eben falsch eingestellt, jetzt stelle ich doch nochmal zur Erde. Das hat mir dann aber keiner mehr geglaubt und ist das Ganze nach hinten losgegangen. War aber, war cool, war eine coole Runde.
Ja, ja sehr cool. Ja, unsere Runde war ganz anders. Es war, also wir hatten ja auch ein paar dabei, die es noch nie gespielt. Nee, nur ich habe es noch nie gespielt gehabt. Ne? Alle anderen hatten es schon gespielt. Und Patrick hat es auch noch nie gespielt gehabt.
Genau. Patrick noch nie, du noch nie.
Wir haben auch nicht eine Fünferrunde gespielt, weil Petros hat zweimal Nemesis gespielt. Ja,
genau.
Aber Alex hat es ja schon ein paar Mal gespielt. Du hast es schon ein paar Mal gespielt, Dennis. Und dann ging es von den Regeln zu dem Grundsätzlichen. Ich hatte auch für den vorher ein Video angeschaut. Ja, aber was man auf jeden Fall uns aufgefallen ist, ist dann an so ein paar Sachen. Man hat für ganz viele Sachen ja so eine Übersichtskarte, aber so ein, dieses aus dem Beutel ziehen und was dann da genau passiert, da hätte man auch, weil wir haben sehr viel blättern müssen.
Ja.
Ja, es hat so ein bisschen gestört, aber im Großen und Ganzen war es cool und wir hatten eine sehr kooperative Experience irgendwie. Es war ein bisschen irritierend. Also Alex meinte auch, ne, so einen hat er noch nie. Na, ich hatte das Ziel, ich hatte sogar das Unternehmensziel genommen, was ja normalerweise ein bisschen negativer ist, aber das war, es müssen zwei Schwächen der Xenos erforscht sein. Das macht ja eh Sinn, weil man die dann besser besiegen kann. Und Petros meinte, wir müssen hier die Xenos-Schwächen erforschen. Ich so, okay, machen wir das halt. Und haben uns da gut aufgeteilt. Patrick musste irgendwie noch was anderes machen. Der musste in der Rettungskapsel abhauen.
Genau, wir hatten eigentlich alle das Ziel, dass wir in die Kryo, also wir mussten die Erde erreichen, alle, außer Patrick und Petros, glaube ich.
Genau, und Petros hat es dann am Ende nicht geschafft. Das hat dann, der hat das auch sehr kooperativ mitgespielt und am Ende dann versucht, noch sein Ziel zu erreichen. Der hätte dich nämlich umbringen müssen, Dennis.
Mich? Ich hatte Alex.
Nee, die Nummer 4, du warst die Nummer 4.
Genau.
Und das hat dann nicht mehr geklappt. Und Patrick hat es aber noch geschafft in die Rettungskapseln, weil der hatte den, den Wissenschaftler und der kann ja gut suchen.
Mhm.
Und dann kriegst du da irgendeinen Gegenstand, wo du die Rettungskapseln schon aktivieren kannst, auch ohne die Selbstzerstörung gestartet zu haben. Und das hat dann auch geklappt.
Nee, der war in dem Raum, wo er das
hatte. Ah ja, genau, es gibt so einen Raum, wo man das machen kann. Aber es gibt auch einen Gegenstand.
Ne? Genau, es gibt auch einen Gegenstand, aber der war in dem Raum, wo er das konnte. Genau, und ich musste auch zur Erde, also ich habe auch das Unternehmensziel genommen und das Schiff muss die Erde erreichen oder alle anderen müssen tot sein.
Ja.
Und da habe ich gedacht so, nö, also Erde erreichen werden wir gut abkönnen. Alex und ich sind schön als Soldat und Mechaniker, die arbeitende Fraktion im ganzen Ding, sind wir ins Heck gelaufen und haben erstmal schön alles aufgeräumt und also ich habe noch nichts erlebt, dass man so viel Glück hat beim Rausziehen, weil ich glaube, hab mal nachgerechnet, wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Mal eine leere Scheibe rausgezogen.
Ja, relativ oft. Wir hatten auch die Königin auf dem Spiel. Ich habe die auch dann gezogen, relativ früh. Es hat aber dann gut geklappt. Ich hatte auch den Captain, der kann ja dann so Deckungsfeuer geben und sich verziehen, ohne angegriffen zu werden. Und was wir gemerkt haben, dadurch, dass wir dann recht gut zusammengespielt haben. Wenn du dich ja immer in einem Raum schon befindest und einer nachzieht, musst du nicht mehr eine Geräuschprobe machen. Ja, und dann konnten wir immer so, ich gehe vor und Petros hatte die Späher, die Aufklärerin, die kann sich ja sowieso einmal ohne Probe bewegen. Dann sind wir da quasi ohne zu würfeln durch dieses ganze Raumschiff immer gegangen.
Genau. Also wir hatten ein paar Begegnungen, hatten wir natürlich auch. Ja. Bleibt ja nicht aus. Das war aber dann so, dass das auch gut gelöst war bei uns, weil wir dann auch die Xeno-Schwächen gut erforscht haben. Das Nest war zufällig direkt neben dem
Labor.
Genau. Konnte halt so schön, wie das war dann wie so eine Mühle, eine Zwickmühle bei Mühle. Konnte einfach so hin und her und die Xenos haben halt nichts gemacht. Ne? Ja. Die standen halt doof rum und haben gedacht so, ja, mach mal nichts, ne? Steht hier dumm rum. Das war schon cool und deswegen waren wir auch zügig durch und haben mit großem Abstand.
Ja, wir hatten echt viel Zeit, aber cool.
Ne, bei uns war es viel, viel chaotischer. Da sind auch zwei gestorben dann. Wobei auch, ich glaube, Simon hat seine Auftragskarte so ein bisschen falsch verstanden. Da stand dann halt, er muss mich töten oder alle. Und das ist ja, das oder alle ist ja immer nur, wenn du der Spieler bist, den du töten solltest.
Ach so,
okay. Weil er hat dann irgendwann gesagt, dann habe ich gemerkt, mit Olli schaffe ich das nicht. Und dann habe ich versucht, alle zu töten. Dann habe ich gesagt, dann hättest du mich doch auch töten müssen. Aber ja, dann ist Simon ist dann auch als erster gestorben.
Okay.
Und Ray musste auch diese zwei Eier ins Labor bringen.
Ja.
Oder zwei Schwächen aufdecken. Ja. Und der war dann irgendwie, hat dann her seine Waffe weggeworfen und hatte halt zwei Xeno-Leichen oder Eier noch in beiden. Und aber alle anderen sind dann weg. Und ist er da drauf gegangen, ja.
Oh je. Ja, es zeigt auf jeden Fall, wie vielfältig dieses Spiel ist. Ne? So von totalem Chaos. Ja, auf jeden Fall eine geile Erfahrung und ich freue mich schon auf die nächste Partie. Und ja, wenn man es dann, glaube ich, öfter spielt, ist das mit dieser Kleinteiligkeit der Regeln, glaube ich, auch besser.
Ja.
Ja, ich werde jetzt demnächst mal Lockdown spielen. Das habe ich am Kickstarter geholt. Mal gucken, ob das da ein bisschen aufgeräumt wurde. Ich befürchte nicht so richtig, aber nun gut. Ja, cooles Spiel. Nicht zu Unrecht so beliebt, fand ich jetzt. Also
ja.
Hat Spaß gemacht. Gut, und dann ging es danach dann ja weiter schwergewichtig. Und zwar haben wir dann Wonderlands War und Black Rose Wars gespielt.
Scarface.
Ach, Scarface habt ihr. Ihr habt ja parallel, während wir Nemesis Scarface habt ihr gezockt, genau.
Ach so, genau, dann war genau.
Dann erzähl doch erstmal was von Scarface. Das ist ja auch relativ frisch gekommen, ne?
Genau, Simon hatte das dabei, der hat es aber auch wohl nur einmal solo gespielt oder irgendwie gegen sich selbst gespielt. Das heißt, auch da hat es so ein bisschen nicht gedauert.
Jedes Spiel, was Simon spielt, gegen sich selbst.
Deshalb hat es da so ein bisschen gedauert, bis wir dann drin waren. Ich fand's cool. Also erstmal so, das Material ist mega. Das wirkt alles super thematisch, coole Illustrationen, coole Minis und so kleine Häuschen. Du hast dann diese Map von Chicago mit den verschiedenen Bezirken.
Ja, das sah schon sehr geil aus. Ja. Ich habe zwischendurch mal bei euch da gespingst. Das sah sehr, sehr cool aus, definitiv.
Und ich fand's auch ganz gut. Ray fand's total scheiße. Ja. Lars ist so noch so hin und her. Und der Punkt ist, du baust ein Deck auf. Also das ist deine Gang quasi. Du kannst hier so Komplizen noch anwerben. Das sind dann alles zusätzliche Karten. Und dann deckst du halt Karten auf. Und dann haben zumindest so die verbesserten Komplizen, die haben alle so einen Effekt, den du dann noch triggern kannst. Und oben haben die Ressourcen. Da gibt's einmal, das ist irgendwie, Krawall, Aggression oder sowas. Und das andere ist so Korruption. Und darüber kannst du dann einen Befehl auslösen. Du kannst aber, je besser die Karten werden, dann hast du relativ viel von diesen Ressourcen, kannst aber immer nur einen Befehl. Und das fand jeder so ein bisschen komisch. Aber ich glaube auch, das war einfach, du hast am Anfang so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Wenn du das halt drauf hast, dann geht das auch ruckzuck und du bist wieder dran, weil jeder eben nicht so ewig macht. Aber das war gerade für Ray und Lars so ein bisschen unbefriedigend.
Okay.
Irgendwie so, jetzt habe ich den ganzen Kram, aber irgendwie kann ich gar nichts machen so richtig. Ich fand's ganz gut. Das ist auf jeden Fall schon komplex, das alles so zu überblicken. Von den Regeln her an sich relativ einfach, aber du hast unheimlich viele Möglichkeiten. Ich habe es dann gewonnen, aber auch eigentlich mehr so aus Glück. Ich habe so in einer Ecke gesessen und die anderen drei haben sich, also das ist halt so richtig in your face, also du kannst dem anderen Sachen kaputt machen und so. Das muss man halt mögen, also du kannst halt einfach was zerstört kriegen. Und Lars war auch dann, das konnte ich auch verstehen, irgendwie angepisst, weil dann sind Ray und Simon auf den drauf und haben dem alles kaputt gemacht und so. Und das kannst du dann halt nicht beeinflussen. Und ich habe oben in meiner Ecke gesessen und habe einfach mal so ein bisschen vor mich hingebaut und habe dann mit relativ großem Abstand auch gewonnen.
Ja, okay, cool. Ja. Aber willst du auf jeden Fall noch, du hast es aber selber nicht, ne?
Nee, ich hab's nicht, aber ich bin definitiv am Überlegen, mir es zu holen.
Ah, cool. Ja. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja nur gesehen und also wer so Mafia-Spiele mag, so allein von der Optik her, vom Thema, sah das schon sehr, sehr cool aus. Und
auch das In Your Face passt ja zu,
definitiv.
Zu Mafia-Spielen.
Definitiv. Ja. Hattest du hast es auch noch nie gespielt gehabt.
Nee, ich habe es noch nie gespielt und Aber ich ich würde es, glaube ich, mal mitspielen, aber sah jetzt für mich auch nicht so ultra spannend aus, obwohl ich eigentlich so so Mafia ganz cool finde.
Ja, so. Ja, ich würde es auf jeden Fall auch mal mitspielen, aber ich bin jetzt kein Mafia-Fan. Aber
nee, Fan bin ich auch nicht.
Das ist, glaube ich, da holt es die Leute schon richtig ab, ne, wenn du da Bock drauf hast auf das Thema. Ja, cool. Und dann hast du dann Wonderlands War gespielt,
Dennis? Ich habe dann Wonderlands War gespielt mit dem Lars, mit dem Simon und mit dem Ray. Ja, Ray hat ja ist ja, wenn man mit Ray so Spiele spielt, ist ja wunderbar, weil dann kriegt man halt nicht die Deluxe, sondern die Deluxe Ray Edition.
Genau.
Die halt nochmal eine Nummer geiler ist. Und das ist ein, ich sag mal, das haben, glaube ich, schon viele gesagt, aber ich habe da auch das Gefühl gehabt, das war so Quacksalber trifft Blood Rage. Mhm. Am Anfang haben wir so eine Phase da, kann man Karten sich nehmen und wegen der
die T-Runde, ne, mit dem verrückten T-Runde, Hutmacher, ne?
Ja, der verrückte Hutmacher war ich jetzt, ne, in dem Fall. Und die T-Runde ist, da geht man halt im Kreis und nimmt sich dann Karten, auf den Karten sind Effekte drauf, die führt man sofort aus. Mhm. Und dann behält man die Karten auch bei sich, das ganze Spiel über, die haben dann keine Sinn mehr, außer am Ende gibt's dann nochmal Punkte oder nochmal für Zeichen, die da drauf sind, kann man nochmal ein bisschen was machen, ist aber nicht so entscheidend. Das ist ganz lustig, weil man kann so weit laufen, wie man will, aber immer wenn man um das Startfeld drum rumkommt, muss man würfeln, so eine Splitter-Würfel, und dann kriegt man einen Splitter dazu. Und für zwei Splitter, die man hat, bekommt man so eine Wahnsinnsmarker in seinem Beutel. Das man sieht, so ein Backbuilder. Und diese Wahnsinnsmarker sind im Prinzip Nieten, die du rausziehst. Also die bringen
nur die Knallerbsen bei.
Genau. Ja, okay. Nur dass sie deinen Zug nicht beenden, sondern du verlierst eine Einheit in dem Gebiet und können auch deinen Zug damit beenden. Aber du brauchst sie auch, weil damit wird dein Sack wieder vollgemacht.
Also wenn
deine raus sind und du hast genug von den Nieten rausgetan, dann kommen alle deine Chips, die erschöpft sind, wieder zurück. Und Das war bei mir ganz gut, weil der Mad Hatter, der kann damit halt, der kann diese Leiste schneller voll machen. Mhm. Und der kann also seine Chips, seine starken Chips, die der hat, der kann ja auch mit auf diese Leiste legen und hat damit schneller seine Sachen wieder im Beutel zurück. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe auch gewonnen, habe sehr viel auf die Flamingos gegangen und die Flamingos,
verdoppeln
immer das Ergebnis, was als nächstes kommt. Also gibt's ja auch bei den Quacksalber gibt's ja auch diese, dass du dann weitere Schritte gehen kannst.
Ja.
Ist also so ähnlich und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe am Anfang kein bisschen auf dieses Area Control gegeben. In der ersten Runde habe ich das komplett ignoriert quasi, sondern habe mir nur Karten geholt, die mir dauerhafte Fähigkeiten dazu bringen. Das war echt gut, hat gut funktioniert. Der Mad Hatter kann das auch, weil der darf nachdem quasi, wenn das leer ist, darf der die Karten auffüllen und darf sich dann eine nehmen, ohne sich zu bewegen.
Ah, okay.
Und deswegen habe ich von Anfang an direkt richtig gut Karten bekommen und habe das auch gut nutzen können und habe dann,
Weißt du da, ich habe nämlich so eine Frage, das ist für mich noch nicht geklärt, mit dem Mad Hatter, der kann doch diese eine Eigenschaft noch freischalten, dass er in dem Moment, wenn er sich dann platzieren würde in der Area, sich noch eine Karte nehmen kann. Darf er sich danach dann trotzdem noch, weil das war so ein bisschen unklar, wir wussten dann nicht, das ist dann, er nimmt eine vierte Karte, dafür nimmt er
eine fünfte
und nimmt dafür aber nicht am Kampf teil.
Der kann sowieso fünf nehmen, der könnte dann eine sechste nehmen.
Okay.
Also der kann sowieso, wenn es gut times, kannst du sowieso fünf nehmen und dann kann dann eine sechste nehmen. Also so wie Racer, der Experte, war ja auch meine erste Partie. Mhm. Ich habe das aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich will den schon mit dem kämpfen. Genau so ist das halt. Der könnte dann theoretisch.
Der darf dann aber nicht mehr in die Areas.
Genau,
der darf nicht mehr in die Areas. Das wussten wir nämlich nicht genau.
Dann platziert man auf diesen Areas, platziert man ja dann die Armeen drauf und die Wonderlandianer, die man dann so rekrutiert über Karteneffekte und so weiter, die setzt man auch mit da rein und dann geht man so einen Track hoch und irgendwann, man zieht immer Chips aus dem Beutel und irgendwann blufft man halt und hat halt keinen Chip drin, damit ist quasi, man passt jetzt, was ganz gut ist, weil es gibt so Aufträge, die sagen, du musst an einer bestimmten Stelle aufhören oder du musst eine gewisse Anzahl aktiver Chips und so weiter. Ne? Also deswegen, aber es hat Spaß gemacht, also wenn es da eine Variante gäbe, sag ich mal so, zwischen 50 und 70 Euro fände ich es interessant. 180
Oder die Retail mehr. Kriegst du ja für, also wenn du sie kriegst, war ja, ja. so um,
ja, geguckt,
um, aber, um den
Dreh. Ja, genau, ist aber auch deutlich teurer geworden.
Okay.
Ja,
also ja aber wisst ihr, wie der aktuelle Stand ist mit einer deutschen
Version, es gab jetzt die im Retail kommt? Im Retail weiß ich nicht. Im Crowdfunding konnte man ja jetzt dann bei ja. der letzten Kampagne im Pledge Manager irgendwie deutsch wählen.
Ah, okay.
Aber das war ja einfach schweineteuer. Das war ja,
ja also genau.
da gab es ja bei 250 Euro am Ende,
glaube ja. ich, ja, mit allem. Dafür ist es viel zu viel.
Genau, absolut.
Genau, ja.
Und, ja, wäre ja cool, wenn es vielleicht dann nochmal diese Retail-Version, die es damals gab, verstehe ich ja auch, dass es im Crowdfunding nicht so attraktiv ist für die Hersteller, wenn die einfach mal nach Deutschland kommt. Wie sprachabhängig ist das Spiel so im jetzt, Spiel selbst?
Nee, jetzt nicht so sprachabhängig, also das wäre fast sogar noch egal, glaube ich. Wobei, es ist mehr als bei Quacksalber jetzt zum Beispiel, weil man muss schon lesen, was kann jetzt dieser eine, und es sind halt viele auch, und dann kommen auch viele Wonderlandianer, die haben halt bestimmte Fähigkeiten. Also,
ah, okay, wenn man, schon Text.
Ja, ist schon Text dabei. Weil wenn man Englisch gut kann, und muss nicht sehr gut sein, aber gut kann, ist jetzt nicht kein Story-Driven Game, dann wird man es auch gut spielen können, weil das Ziehen an sich ist ja dann sprachunabhängig.
Nee, okay, aber es ist ja auf jeden Fall Text auf dem ja, Spielmaterial. Ja. Das ist ja auch dann immer so eine Kostenfrage bei der Lokalisierung.
Ja, absolut,
okay.
ja, genau.
Spannend, also Wonderlands War hat dir gefallen. Würdest du auch noch wieder mitspielen?
Würde ich auf jeden Fall nochmal wieder mitspielen und kann mir auch vorstellen, dass das, wenn man jetzt Quacksalber nicht hat und Blood Rage mag, dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt da.
Gut, cool. Wie lange habt ihr gespielt?
Ich glaube, wir haben unter 2 Stunden.
Okay, was? Cool. Ja. Oh, ging schnell.
Ja, das okay. war, das habe ich auch gedacht, letztes Jahr habt ihr ja 4 oder 5 Stunden gespielt.
Da haben wir aber auch zu fünft.
Genau.
Das ist schon so, ich glaube, zu fünft macht das, finde ich, nicht wirklich Bock, weil das zieht sich, aber auch in einer Viererpartie geht es bei uns oft irgendwie so Richtung 3 Stunden eher, bis jetzt.
Ja. Oh, krass.
Okay. Ja, gut, aber 2 bis 3 Stunden ist auf jeden Fall ein abendfüllendes Spiel. Ne?
Ja.
Cool. Ja, das war Wonderlands War. Und dann ging es Wars-mäßig weiter bei uns, Olli. Ne? Wir haben Black Rose Wars gezockt. Was war dazu?
Sag du doch mal, du hast doch zum ersten Mal gespielt.
Du hast ja schon gespielt. Ja, Black Rose Wars ist, da habe ich mich drauf gefreut, weil wir haben es dann mit 5 Leuten haben wir es gespielt und ihr meintet, mit 5 Leuten wird super. Ja. War auch super. Ist im Grunde, also die Story ist, wir sind so in so einer Magierschule, die Black Rose, ja. und wir müssen irgendwie den neuen Headmaster stellen.
Genau.
Und wir battlen uns untereinander, um rauszufinden, wer ist denn der krasseste Magier, die krasseste Magierin von uns. Es ist so Hexagone, die aufgebaut sind, relativ große Plättchen, schöne illustriert, die werden da so zusammengelegt. In der Mitte ist der Black Rose Room. So typisches Area Control Element. In der Mitte ist der krasseste Raum, da kannst du dich hinbewegen. Und wir können uns gegenseitig irgendwie direkt angreifen. Wir können die Räume angreifen, die gehen kaputt. Es gibt irgendwelche Events. Wir können so Questkarten ziehen, die wir erfüllen müssen, um darüber Siegpunkte zu bekommen. Und im Kern ist es im Grunde ein Deckbilder, so mit viel fancy Stuff drumherum. Du ziehst nämlich, du kriegst so eine Starthand, du suchst dir so einen Foliant quasi aus, sozusagen, und so ein paar Startzauber. Hast so eine für deinen Charakter 3 typische Karten. Die kommen so im Verlauf des Spiels immer wieder auf deine Hand. Und zu Beginn jeder Runde darfst du von einem der Bibliotheken der anderen Magierschulen oder dieser Schulen Karten ziehen, 4 Stück, dir 2 raussuchen und den Rest wirfst du wieder ab. Die sind sehr unterschiedlich. Du musst auch nicht die nehmen, zu der dein Charakter gehört. Das lohnt sich, so ein bisschen in eine Schule zu investieren. Wir haben es, glaube ich, alle ausprobiert, von den anderen Schulen mal was mitzunehmen. Es hat funktioniert, fand ich, also auch bei den anderen, auch bei, ne, oder meinst du auch, Olli, dass das geklappt hat?
Ja. Aber passt halt nicht alles aufeinander. Also das
genau.
ist halt, glaube ich, so der Anspruch, du musst die Karten schon so ein bisschen kennen und in welche Richtungen und was kombiniert sich ganz gut. Und
genau, aber es hat auf jeden Fall, also ich fand es auf jeden Fall cool, dass es nicht total auseinandergebrochen ist dadurch. Ne? Ja. Also es lohnt sich schon, hier und da mal was zu nehmen, man muss auch natürlich ein bisschen Glück haben. Es ist auf jeden Fall viel Text auf diesen Karten, das Regelwerk, wir haben das so vorher nochmal so ein bisschen holprig, der Einstieg, weil es doch sehr kleinteilig ist, lebt auf jeden Fall davon, dass man es einfach öfter spielt. Und diese Phase, wo man sich diese Karten zieht, ne, war da halt so alle sehr gebannt in ihre Karten am Gucken und am Durchlesen und nochmal die anderen schauen, wie das so zusammenspielen kann.
Es war halt gut, dass das für uns alle der Fall war,
genau.
So hat dann keiner, aber wenn jetzt da 1, 2 dabei gewesen wären, die es besser können, die wären, glaube ich, schon so ein bisschen genervt gewesen,
ja, glaube ich
dann,
auch.
Weil du dann immer irgendwie 15 Minuten gewartet hättest, bis genau. alle fertig sind.
Und wir haben es auf Englisch gespielt, das ist ja auch immer noch ein bisschen eine zusätzliche Herausforderung, dann so wie die Ikonografie ist, genau wie die Effekte zu verstehen sind, wie Timing-Effekte dann laufen. da so ein bisschen kleinteilig, mehr oder weniger typisch für so ein Spiel, würde ich sagen. Ja, ist viel Kram drumherum. Hat aber gut funktioniert bei allen dann im Endeffekt und ja, lebt auf jeden Fall davon, wenn du das ein paar Mal gespielt hast, dann geht das viel, viel besser. Wenn du die Decks auch alle mal so ein bisschen gesehen hast. Ja, und dann geht's eigentlich auch direkt zur Sache. Ne? Du brauchst nie weit zu den anderen und haust dir im Grunde die ganze Zeit das Zeug in die Ohren. Was ich dabei sehr gelungen fand, ist, du kannst diese Räume kaputt machen, kriegst Siegpunkte und du musst ja auch die anderen Magier platt machen, dafür kriegst du Siegpunkte. Und das läuft so, jeder hat einen maximalen Schadenslevel und wenn du Damage machst, platzierst du Cubes deiner Farbe auf so einem Schadenstracker. Und dann mache ich Damage bei Olli und dann kommst du und machst auch Damage bei Olli und wenn Olli irgendwann besiegt ist, passiert auch nichts weiter, du kriegst keine große Strafe, ja. Du wanderst einfach zurück in dein Studierzimmerchen und musst dich dann auch immer da wieder rausbewegen, kannst nicht da drin zaubern. Genau, und dann alle, die dann Cubes auf dem Schadensanzeiger hatten, kriegen eben Punkte anteilig. Ne? Und die meisten haben und die den Kill gemacht haben, kriegen nochmal was extra. Und das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man sich nicht so auf einen einschießt, sondern überall dabei sein möchte. Und es auch gar nicht so geht, okay, wir machen jetzt erstmal alle den einen platt und ach guck mal, der Dirk ist gerade sehr stark, da müssen wir irgendwie alle was gegen den Dirk machen, weil die das funktioniert dann nicht, ne? Dann, also überall musst du dein Zeug verteilen. Und das gefühlt hat das sehr gut funktioniert, dass man überall immer so mal ein bisschen austeilen musste. Das war sehr, sehr cool gemacht. Ja, total abgefahrene Effekte dann stellenweise, ne? Später wurden dann absurdeste Effekte gezündet. Das war ganz cool.
Was da ja ganz nice ist noch, es gibt Fallen und noch so Verteidigungszauber.
Genau.
Die musst du dann erstmal aktivieren und die Fallen sind halt schon ziemlich cool, weil da kannst du irgendwie, einer macht dann irgendwas und ist so ganz stolz und dann kriege ich jetzt diesen, ne, Moment. Und dann wird der ganze Zauber rückgängig gemacht oder sowas.
Genau, das ist halt auch so, berechnest, also du weißt, okay, da liegt irgendwas, aber manchmal ist es auch einfach nur, weil der so peripher davon betroffen ist auf einmal, ne, kann er sowas zünden. Du kannst dann noch zusätzlich Monster beschwören und dann Olli und ich hatten jeweils so Altare, die wir aufs Brett bringen konnten, dann konnte man die wieder wegräumen für irgendwelche anderen Dinge. Das war ganz cool. Wir haben es an einer Stelle falsch gespielt. Du kriegst für die Aufträge, die Questen, kriegst du die Siegpunkte direkt. Wir dachten, das wird erst am Ende abgerechnet. Das ist deswegen wichtig, weil das Spiel wird bis 30 Siegpunkte gespielt und dann wird das Spielende eingeläutet und es wird nochmal eine Endabrechnung gemacht. Und es kann auch sein, dass die Black Rose quasi gewinnt. Die kriegt nämlich auch Punkte. Und wenn die auf 30 ist und wenn wir danach nicht da drüber kommen, dann hat das Spiel halt gewonnen. Also ist nicht semi-kooperativ, aber du kannst halt einfach komplett raus sein aus der Abrechnung. Und das fand ich einen coolen Timer, weil manchmal sind diese Spiele ja dann, ziehen die sich ja ewig und die Black Rose kriegt im Grunde konstant Punkte. Ne? Die generiert auf jeden Fall jede Runde ein paar Punkte, das werden auch immer mehr. Ja. Also musst schon gucken, dass du da Gas gibst und am Ball bleibst. Das war ganz cool. Und am Ende waren es auch gar nicht so weit auseinander, lagen wir alle. Ne? Das war, ja, hat auf jeden Fall richtig Fun gemacht, das Spiel. Coole Deckbuilding-Alternative. Genau. Und du hast jetzt die zweite Edition auch gebackt, oder?
Petos, dieses Rebirth. Also hier ist ja so thematisch, du machst diese Magier-Lodge kaputt, du zerstörst die Räume und bei dem Rebirth, da baust du die so nach und nach wieder wieder auf.
Und das was für quasi. Petros? Aufbauen?
aber weißt du schon so, ihr hattet das auf der Messe auch mal angezockt, ne, oder? Nee, oder euch mit denen unterhalten?
Genau, wir haben mit denen gequatscht, ja. Aber das ist ansonsten super ähnlich einfach. Ja. Also du kannst, glaube ich, sogar die Sachen untereinander verwenden und sowas, ja.
Ja. Also ich wüsste jetzt, also gibt es hier und da so ein paar Sachen, die man bestimmt ausbügeln kann, was sehr flimsy war. Nur für die Monster gibt es so klitzekleine Röschen, die steckst du da so rein. Das war sehr fummelig, also so einfach so ein farbige Ringe da drunter.
Das ist, glaube ich, bei Rebirth haben sie das irgendwie anders.
Genau, hattest du gestern schon erwähnt. Das, ja. Aber das sind so Feinheiten. Ansonsten, cooles Spiel, auch relativ teuer, ne? Mit irgendwie 120 ist schon eine Menge so. Material dabei. Ja, aber wenn man eine Gruppe hat, die Bock auf Deckbuilding und sich so ein bisschen zu kloppen, ist eine interessante Kombo an Mechaniken.
Und ich finde auch ja ein ungewöhnliches Thema, ne, weil das ist jetzt nicht so das häufigste Thema, weil ne, wäre es jetzt ein Cthulhu oder ein Wikinger oder Fantasy, dann hättest du gesagt, wahrscheinlich, okay, das Thema haben wir schon ganz oft, aber so Zauberschule und...
Ja, es sind schon abgefahrene Zauberer, ne, also es ist nicht Harry Potter Zauberschule, ja, aber sehr unterschiedliche Charaktere, ne, genau. Alles was dabei so, ist, ja, ist cool.
Also so dunkle Magie, so Gothic habe ich mir so gedacht.
Ja, unterschiedlich. Also ich hatte so eine, die war so eine Naturzauberin und ich konnte mich halt zwischendurch in so ein riesen Monster verwandeln. Ne? Ja, und dann habe ich meine Miniatur runtergenommen und dann so eine doppelt so große Miniatur hingestellt. So, das bin ich jetzt. Ja, das war schon ganz cool.
Meiner, der musste gar nicht viel kämpfen. Der konnte halt Punkte generieren, indem ich irgendwie so Events manipuliert habe und hier und da und das. Und da hast dann viel mit deinen Karten Direktpunkte gemacht und sowas und konnte eben auch diese Altare und ja, das ist schon sehr, dann Patricks war ja, der war ja voll auf Damage
halt. Das ist einfach krass, so hier, da regnet einfach ein Meteoritenschaden in Hagel und alle kriegen 4 Schaden, so what? Ja, und Alex musste zum Beispiel, der war sehr, sehr stark im Verteidigen, der wollte immer, dass man ihn angreift, dass dadurch, dass du das auch machen musst, du kannst ihn nicht einfach gewähren lassen, ne? Ja. Sowas, der hatte relativ schwache Angriffszauber, Petros konnte viel so Sachen beschwören, der war so ein Nekromant, das war cool.
Wie viele sind dabei, wie viele Zauberer?
In der Basisbox sind 4, also kannst du dann auch nur zu 4 spielen. Wir hatten dann gestern noch die Erweiterung, es gibt so eine 5 und 6 Spieler-Erweiterung und dann kannst du zu 6 spielen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es ja auf Englisch und habe auch aus dem Kickstarter noch diese Sator-Box. Da sind, ich weiß nicht, noch über 20 extra Magier und Kreaturen und ja, das ist richtig viel Stuff. Aber da reicht das Grundspiel erstmal, da kannst du schon jede Menge Spaß mit haben, beziehungsweise wenn du es jetzt halt mit mehr als 4 spielen willst, musst du dir noch diese 5. oder 6. Spielererweiterung holen.
Cool. Hat auf jeden Fall, ne, weil du ja oft auf der Suche nach so einem 5-Spieler-Spiel bist, das funktioniert gut. Und wir waren ja auch mit Regelerklärung 2,5 Stunden, glaube ich, waren wir so durch. Ne?
Also 2,5-3 Stunden. Ist ja ganz cool, wenn du gesagt hast, wenn da quasi so ein Timer mitläuft, der dafür sorgt, dass irgendwann das Spielende auch eingeläutet wird und sich das nicht über...
Und wie gesagt, das meiste an dem Spiel war, also die Regelerklärung war relativ lang. Ja. Zwischendurch hatten wir so ein paar Fragen, als dann das erste Mal irgendwelche Effekte auftauchen, wo dann nicht ganz klar war, wie die abgehandelt werden müssen. Und das Aussuchen der Karten. Aber wenn du das so 2-3 Mal gemacht hast, dann kriegst du das locker in 2 Stunden auch mit 5 Leuten gespielt, glaube ich. Super, das war Black Rose Wars.
Ja, dann durfte ich noch abends mit Simon und Lars die Krone von Dun Koras spielen. Also das Spiel, das der Lars ja macht. Und das war, ist ja so ein Fun-Würfler, kann man sagen. Geht darum, so King of the Hill-mäßig als Erster am Ziel zu sein mit seinem Hauptmann. Und zwischendurch haut man sich dann auf die Fresse und wirft halt Chips rein und manipuliert die Würfel wieder und sagt, hier, ne, das würfel ich jetzt, den Würfel würfel ich mal gerade für dich neu, das darf ich doch mal gerade.
Ach so, okay.
So, du hast dann Drilling gewürfelt, das ist ja ganz gut für dich, den würde ich mir gerade nochmal angucken. Entschuldigung, ja, ich stelle fest, es ist gar kein Drilling, es sind nur 2.
Okay.
Und so Sachen wie, zufällig ist immer eine Kanone geladen, da gehst du mal bitte 8 Felder zurück.
Ja, okay.
Bei 30 ungefähr, ja, ich hab's nicht genau, endet dann das Spiel, dann geht's nochmal eine Runde rum. Und dann musst du quasi, auch ganz cool, das ist eine coole Idee gewesen vom Lars, dass man halt zu Beginn seiner Runde Punkteführer sein muss. Dann kannst du dich einfach da drüber huschen. Also ich gebe hier alles, sondern du musst halt, das hat dann nochmal quasi das Spielende wurde eingeläutet und dann ging es bei uns nochmal 2-3 Runden rum, dauert 25 Minuten ungefähr, ist jetzt noch ein bisschen am Arbeiten, ist halt wirklich noch ein Prototyp und haben wir den Prototypen vom Lars gespielt, das war cool.
Ja, sehr schön und danach haben wir noch so ein kleines Turnier gemacht, Challengers haben wir noch gezockt, ne?
Genau.
Ja, erzähl doch nochmal, Olli, worum geht's da?
Das ist auch, ist ein Deckbuilding-Autobattler.
Krasse Worte, die du hier benutzt.
Viele sagen ja, oder ich glaube, das spaltet so ein bisschen die Gemüter. Du findest das entweder total geil oder total kacke, weil du während dem Spiel selbst gar nicht mehr so viel Einfluss hast. Du baust halt dein Deck zusammen, dann mischst du das, trittst gegeneinander an, dann ziehst du aber nur noch Karten. Du hast also gar keinen Einfluss mehr, welche Karten dann gespielt werden. Was aber halt, ich mag super gern, weil du einfach, und so haben wir es ja dann auch gemacht, mit 8 Leuten super coolen Turnier durchziehen
kannst. Ja, und kannst, in einer guten halben Stunde waren wir fertig.
Genau. Denn das Ganze ist darauf halt ausgelegt. Du hast dann so Turnierkarten, dann hast du 4 Neoprenmatten, das sind die 4 Arenen quasi auf dem Tisch liegen und deine Turnierkarte sagt immer so, jetzt sitzt du an der roten Matte, jetzt sitzt du an der grünen Matte und so tauscht man dann durch und jeder spielt mal gegen jeden. Petros war schon im Bettchen, der war müde, weil er kann hier keinen Mittagsschlaf machen, das ist so ein kleines Problemchen. Und dann gibt's aber noch so einen Bot, wenn du eine ungerade Zahl an Spielern bist, der dann halt mitspielt. Und dann, ist super witzig gemacht, die Karten mit ganz coolen Effekten Effekten und dann ziehst du einfach so ein bisschen Capture the Flag und dann gibt's immer einen Gewinner und einen Verlierer. Der Gewinner kriegt dann so einen Pokal und dann gehst du in dein nächstes Match. Und am Ende, nach 7 Matches, zählt jeder seine Punkte zusammen. Auf jedem Pokal auf der Rückseite sind so Fans, nennt sich das. Es gibt auch noch Karten, die zusätzlich Fans generieren. Dann zählt man die zusammen und die beiden mit den meisten Punkten spielen dann das Finale gegeneinander. Und das waren in dem Fall dann Patrick und ich. Ich hatte da noch so, ich glaube, fast 10 Punkte Vorsprung. Das Finale hat dann aber Patrick gewonnen und dann war er der Sieger. Ich find's total cool, halt gerade, weil du, ich glaube, das ist jetzt nicht so toll mit 2 oder 3, aber halt gerade, wenn du mal so eine größere Runde hast mit 6, 7, 8 Leuten, kannst du da einfach ganz easy und schnell so ein Turnier runterspielen und da kann auch jeder mitmachen, das absolutes Family-Niveau.
Ja, fand ich auch, ist super witzig gemacht. Ich fand's auch lustig illustriert und dann spielt man's einfach so runter. Ich find's relativ kostspielig, das ist ja so 45 Euro oder sowas. Liegt's, ne? Ja, aber man kriegt auch, also diese Neoprenmatten, das ist eine große Box und so, ja.
Ja. So Deckhalter und so. Ja,
genau.
Ist halt die Frage, ob man das immer braucht. Die Karten selbst, die sind dann halt so ein bisschen, die haben halt einen weißen Rand. Das finde ich, sieht halt irgendwie so billow aus. Da ist jetzt die Frage, keine Ahnung, hätte man vielleicht die Matten weggelassen, dafür ein bisschen bessere Karten? Aber.
Auf der anderen Seite, wenn man so eine Achterrunde hat, dafür
ist cool. Mega gut. Mega,
also ich glaube, ab 6 würde ich es, glaube ich, wieder mitspielen. Darunter würde es, glaube ich, echt keinen Spaß machen. Also das ist, glaube ich, uninteressant dann.
Ja, wir haben es auf der Messe, haben es ja mit dem Autor gespielt, haben wir auch da damals erzählt. Das haben wir dann zu viel gespielt, das war ganz witzig, um es kennenzulernen. Aber es lebt auf jeden Fall davon, dass es diesen großen Turniermodus hat. Genau. So, kurzen Nachtrag hier zu Challengers. Der Lars ist auf einmal aufgetaucht und hat auch noch Dinge dazu zu sagen. Lars.
Ja, hallo. Ich fand das Spiel auch sehr, sehr cool von den Mechaniken her. War ein tolles Ding mit dem Turniermodus. Das hat super Spaß gemacht. Aber ich muss es mit den Karten noch mal ein bisschen kritischer sagen. Ich kann nicht verstehen, warum man ein Spiel mit so hochwertigen Matten und so einer geilen Mechanik und dann optisch so wenig ansprechend macht. Mhm. Also die Zeichnungen sind wirklich, ihr habt das gestern schon mal so verglichen, mit so einem, das ist das Niveau von einem in Anführungszeichen lustige Sprüche-Kalender für 3,50. Und das finde ich ein bisschen schade. Also da hätte man wirklich besser machen können mit Full-Graphic-Karten ohne den Rand. Und so ein Zeichenstil, also mindestens so ein Niveau von Spirou und Fantasia Comics oder ich hatte rausgekriegt, so Yoko Tsuno ist mir noch eingefallen, fand ich ziemlich gut. Also einfach einen wertigen Comic Zeichenstil hätte ich mir da gewünscht.
Und so Full-Graphic-Karten.
Und halt, Full-Graphic-Karten, also der weiße Rand, da hat Olli total recht, das ist ganz schlimm.
Lars hat ja auch erstmal, als wir es ausgepackt haben, hat er, was ist das jetzt, ein Prototyp?
Ja, genau.
Spielen wir noch ein Prototyp? Wirklich. Ja, ne? Und dann hat man das gespielt und es ist so geil, nur halt die Optik. Das wäre für mich ein Grund, mir das auch auf gar keinen Fall zuzulegen. Also ich bin halt total so darauf fixiert und ich kann mich damit abfinden, wenn irgendwas und nicht Fantasy-Thema hat und so, das ist nicht das Problem, aber es sollte schon ein bisschen besser aussehen. Aber dazu trotzdem geiles Spiel.
Cool. Aber das ist ja nicht das Einzige, was du gespielt hast. Du hast ja dann heute Morgen, wie ist da der Tag gestartet für dich?
Ja, auch gleich mit einem Kracher. Ich bin aus meinem Zimmer getorkelt, noch ganz verschlafen und dann habe ich schon gesehen, wie Dirk Root aufgestellt hat im Bademantel und war super. Ja, und Root habe ich jetzt das zweite Mal erst am Brett gespielt. Ich habe es ein paar Mal in der App solo gespielt noch, aber nach so einem kurzen Reinkommen-Moment fand ich es wieder super. Ich habe den Vagabunden gespielt, das ist halt auch so eine favorisierte Rolle von mir, weil man einfach so ein bisschen unauffällig bleibt und nicht so schnell angegangen wird. Ja, wir hätten halt Olli mehr stoppen müssen von Anfang an vielleicht, aber war toll. Also er hat das sehr gut gespielt und fand ich prima.
Cool. Ja, für dich war es ja das erste Mal.
Meine erste Runde und ich war die Waldland-Allianz Viva la Revolution.
Genau.
Und, ja. man hat mich ziemlich gewähren lassen und dann hatte ich das recht flott auch. Wie lange haben wir da gespielt? Anderthalb Stunden
oder sowas? Ja, anderthalb Stunden ging es dann, ja.
Und da irgendwie sich keiner mir in den Weg gestellt hat, habe ich dann gewonnen.
Ja. Genau, ja, Patrick hat es ja auch mitgespielt, war auch sein erstes Mal. Er hat die Marquis de Katz gespielt. Ja, so die, nicht die einfachste, aber so eine der, so eine Fraktion, die sehr straightforward gespielt wird. Genau, das trifft es ganz gut. Er hat sich so im Nachgang, hat er mir gesagt, sehr schwer damit getan, dieses erweiterte Allianz angreifen, dann kriegt die ja was von mir. Ich war dann irgendwie, hatte einen schlechten Start, ich hatte so ein bisschen Kartenpech mit der Horst-Dynastie. Ja, aber so ist es halt, so ist Ruth, das gehört dazu und ja, ich habe ja letztes Mal schon mal erklärt, ich finde es immer gut, wenn man die erste Partie einfach so auf sich wirken lässt, ohne dass man da so viel reinfuscht. Und ja, weiß nicht, ob der Patrick jetzt nochmal, ich glaube, der wird kein Fan, aber da hat er es jetzt zumindest mal mitgezockt. Genau, ich fand es auch cool, es mit euch zu spielen.
Ja, ich bin auf jeden Fall Fan jetzt.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht damit euch. Gut, das war unsere Root-Runde. Und dann, was hast du dann als nächstes gezockt, Lars?
Oh, ja, jetzt müssen wir kurz überlegen.
Scythe, oder?
Ja, was heißt, glaube ich, genau.
Stimmt, mit Simon, Patrick und Alex. Für Alex das erste Mal, obwohl er es ja hat, ne, ist es ja seine erste Partie gewesen. Mhm. Aber wie war es für dich? Du hast es auch vor allen Dingen an der App in letzter Zeit gezockt, ne?
Ja, ich hatte es an der App gezockt und dann immer gegen die AI. Und die AI macht mich immer platt. Also ich spiele es gerne, aber ich spiele es nicht gut. War auch diesmal jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe die Japaner gespielt und ja. Ja, hätten halt Patrick angreifen sollen und ich wollte Patrick nicht angreifen. Nicht nach dem Routing, aber nicht deswegen, sondern einfach, der war so nah an mir dran. Und ich hatte dann so ein Geheimziel auch noch gezogen, wo ich mich dann mit einem Mac genau neben seinen Startpunkt stellen musste und dann hatte ich ihm dadurch schon was versaut und dann fingen die anderen beiden gleich an wie Sau zu hetzen, dass Patrick sich doch an mir rächen muss und sowas hat er dann aber auch nicht gemacht. Nee, aber hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Das ist so ein Spiel. Das ist ein Euro-Spiel und es ist aber vom Thema her toll für mich und ich finde die Optik super und deswegen spiele ich es trotzdem gerne.
Ja.
Das ist ja mit Root auch so und diese bei Root gefällt mir natürlich das Asymmetrische auch noch sehr gut. Ja.
Also es heißt, Root ja kein Euro.
Nee, das stimmt. Ja, das stimmt.
Und also ich finde, ich gebe dir absolut recht, Lars, Scythe trifft einen sehr, sehr interessanten Spot zwischen verschiedenen Welten, bringt die eine ganz besondere Art und Weise zusammen und sehr, sehr fesselndes Erlebnis immer wieder.
Ja, und das ist nicht umsonst, ne? Seit Jahren eins der Spiele, die man, also ich glaube, es vergeht kaum ein Tag auf Instagram, wo nicht irgendwo Scythe in meinem Feed auftaucht.
Ja, so, das ist schon sehr präsent immer noch.
Sehr präsent und wirklich gut.
Gut, da ist in letzter Zeit sicherlich wieder mehr geworden mit der angekündigten nächsten Iteration als Standalone in dieser Welt. Ja, sind wir alle sehr gespannt, was da uns zukommt.
Ja.
Prima, so. Und dann bei dir, Olli, was gab es nach Root?
Bei uns gab es dann
bei uns.
Da warst du mit dabei. Dark Ages, also nochmal ein bisschen größerer Klopper hatte ich auch schon länger nicht mehr gespielt, haben wir jetzt heute zu viert, war tatsächlich meine erste Viererpartie. Vorher hatte ich es maximal zu dritt gespielt. Ja, aber sag du doch mal, wie es dir so gefallen hat.
Genau, also es war ja abzusehen, dass das ein etwas umfangreicheres Spiel ist. Es ist ja so ein im Mittelalter Area Control. Wir müssen so ein bisschen uns ausbreiten, uns entwickeln. Also so richtig Zivilisationsspiel ist es nicht. Aber wir haben halt so ein, spielen so eine der Herrscher aus dieser Mittelalterzeit, starten irgendwo auf so einer sehr abstrakten Europakarte, so ein Ausschnitt, weil man kann das ja zu acht spielen, dann wird die andere Seite Europas ja drangelegt. Also wir hatten jetzt nur den östlichen Teil Europas. Trotzdem eine gigantische Tischpräsenz, ne, coole Miniaturen, wie man das so sich wünscht, auch sonst schöne Optik. Genau, da die Regelerklärung ging eigentlich relativ zügig von der Hand, also relativ klar, wie das Spiel organisiert ist. Ja, auch da natürlich relativ kleinteilig hier und da, ne, durch das, was man so tun kann. Und an so ein paar Stellen hatte ich schon das Gefühl, da hätten wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Feinschliff bei den Formulierungen, ne, wie das halt bei so großen Spielen manchmal ist, ne, wie dann das eine jetzt zu verstehen ist. Wir hatten dann irgendwie immediately after, dann ist irgendwas when und dann fühlte sich das so an, als ob wir es nicht ganz verstanden haben. Naja, kommt man, glaube ich, auch einfach rein und bei so einem Brecher ist es halt so, wie es dann ist. Ne? Kann man nicht immer alles irgendwie richtig gut hinkriegen. Insgesamt fand ich es ganz cool. Was mich so ein bisschen gestört hat jetzt im Nachgang, du hast so Barbarenvölker, die du erstmal besiegen musst, wenn du in irgendwas reingehst. Und das hat sich so ein bisschen ja so künstlich, also thematisch passt das ja schon irgendwie. Du kannst nicht einfach dich ausbreiten, musst irgendwie da investieren. Aber das hat doch sehr viel Invest abverlangt, die zu überwinden und sich dann da auszubreiten. Und im Endeffekt hat es sich, also ich hatte das einfach versucht. Ne? Ich hatte das klang so, als ob sich das für mich gut passen würde mit dem Zeug, was ich hatte. Aber im Endeffekt war es die bessere Variante, einfach erstmal da zu bleiben, wo man ist, sich aufzubauen und dann nach und nach so ein bisschen was zu erweitern. Da sind Olli und Dennis zum Beispiel sehr viel besser mitgefahren. Aber ja, das hat das Spiel so ein bisschen am Anfang sehr träge gemacht, fand ich. Gut, aber da kommt man vielleicht auch einfach rein und wenn man das ein paar Mal gespielt hat, kommt das hin. Das ist ein ganz lustiger Aktionsauswahlmechanismus, dass du so Scheiben, die du auf so eine Aktion legst und da können beliebig viele drauf, ne? Aber immer wenn es drei sind, dann wird die unterste Scheibe wird so runtergeschoben und dann kriegt derjenige, dem die Scheibe gehört, noch so eine Reaktion, wo er auch noch was machen kann. Ne? Und das ist was, man möchte gerne da irgendwie auch mal runtergeschoben werden, also möchte man eigentlich immer die ganze Zeit. Okay. Ja, ist dann jetzt die Frage, ne? Ist das alles irgendwie so ausbalanciert? Hatte ich jetzt... Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Spiel, ob das dann... Kannst du nach der ersten Partie nicht so richtig sagen. Ne? Du hast eine ganze Menge an Zeug, was du so nehmen kannst. Du kannst Technologien machen, irgendwelche Punktekarten. Du kannst deine Truppen aufbessern. Du hast Fußsoldaten, Bogenschützen und Infanterie. Das fand ich wiederum sehr sehr schlankes Kampfsystem. Wenn du irgendwo kämpfst, Bogenschützen, die schießen einmal, dann machen die Kavallerie so einen Ansturm und dann wird einfach so gewürfelt. Am Ende wird einfach ganz normal verglichen. Also die Kämpfe gingen sehr, sehr locker von der Hand und wir hatten einige. Ne? Gegen die Barbaren musste kämpfen, dann gab es am Ende einen großen finalen Kampf zwischen Olli und Dennis. Ja, du hast so geile Stadtminiaturen, die du baust. Da kannst du dann so Kirchen dran bauen und kleine Minigebäude und dann so Türmchen drauf bauen.
Und es gibt ja noch 1000 Mut, also da sind 1000, aber 15 Module oder irgend sowas sind da noch mit drin, wo du dann einmal noch so irgendwie Städte mit reinnehmen kannst, also das wirklich so bekannte Städte dann aus dem Mittelalter, so hast noch so Anführer, das sind auch nochmal ziemlich coole Miniaturen und die Typen haben dann irgendwelche speziellen Fähigkeiten, also da gibt's noch jede Menge Stuff, also an Karten war über die Hälfte jetzt noch in der Box, die du noch so modular mit reinnehmen kannst, um da Varianz reinzubringen. Das habe ich aber tatsächlich alles noch gar nicht probiert, weil ja, ist auch nicht so einfach, das auf den Tisch zu kriegen und bis jetzt habe ich es dann immer nur ohne irgendwelche Module gespielt.
Ja, ist in der Grundversion bietet das wirklich schon genug. Also das kannst du, glaube ich, ein paar Mal spielen, bevor du das so richtig durchdrungen hast. Ja, spontan nach dem Ersteindruck würde ich sagen, hat es auf jeden Fall so ein paar Ecken und Kanten. Die hätte man vielleicht rausbügeln können jetzt so nach dem Ersteindruck. Und vielleicht ist es auch gut, dass sie dabei sind. Da muss man es auf jeden Fall nochmal spielen. Das nächste Mal würde ich auf jeden Fall eine andere Strategie ausprobieren und eher so ein bisschen defensiver machen. Da hatte ich das Gefühl, dass das langfristig die bessere Strategie ist. Aber wäre auf jeden Fall spannend, ob ihr da schon andere Erfahrungen da draußen gemacht habt, wie man das macht. Es war auf jeden Fall Dark Ages, war eine Kolone.
Ja,
hat schon Laune gemacht. Ein Wikinger hat den Raum betreten. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag, guten Mittag oder guten Abend.
Ja, was auch immer. Wir wissen auch gar nicht mehr, was es ist.
Ich weiß auch nicht mehr. Im Keller ist es dunkel.
Genau. Und draußen waren wir gar nicht, außer nur zum Rauchen hier. Gut. Alex, was hast du denn noch gespielt? Wir hatten eben schon ganz kurz Zeit, aber es war für dich ja die erste Partie. Du hast es ja, aber du hast es ja noch nicht geschafft zu zocken zu Hause.
Richtig.
Wie war's?
Kläglich verloren.
Okay, abgesehen davon.
Ich hab natürlich die Nord-Fraktion gespielt, so wie das sein muss. Und ich habe mich komplett verrannt am Anfang. Also irgendwie erstmal Quest looten wollen, hab mich direkt aufs halbe Brett ausgebreitet, weil ich so eine Tunnelquest hatte, dass ich die Tunnel auf drei Tunnelfeldern sein muss. Hab gedacht, komm, das machst du halt erstes, dann hast du es weg. Ja, war, glaube ich, ein Fehler. Hat nicht so gut funktioniert. Ja, aber ich fand's gut. Also es ist zum Reinkommen schon nicht einfach, wenn man vor allem, wenn man mit Leuten spielt, die das schon mal gespielt haben oder öfters gespielt haben. Für mich irgendwie, weiß nicht warum, gefühlt deutlich schwerer als Brass, was ich ja auch das erste Mal gespielt habe und dann direkt gewonnen habe. aber ich fand's gut. Also ich glaube, ich werde es auf jeden Fall versuchen, mal mit der Gruppe auf den Tisch zu bringen. Ja. Aber es war jetzt nicht so vom Erlebnis her, dass ich gesagt habe, hat mich voll umgehauen.
Okay.
Also das hatte ich jetzt eher so einen Aha-Moment bei Brass.
Okay.
Brass Birmingham, da habe ich eher gedacht so, Das hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das Spiel so viel Spaß macht, weil Kohle und Industrie und keine Wikinger und keine nichts anzünden ist irgendwie erstmal doof, aber ja, das hat mich total überrascht.
Ja, cool. Ja, ja, spannend. Ja, aber du hast recht, es ist auf jeden Fall ganz anders als Bros, weil da die Dinge viel stärker ineinander greifen. Ne? Wenn du es nicht schaffst, dass das so wie so eine geölte Maschine durchläuft, dann trittst du die ganze Zeit auf der Stelle und kommst nicht so richtig vom Fleck.
Genau.
Und das ist bei Bros auf jeden Fall nicht so krass. Ne? Klar, musst du auch gucken, dass alles zusammenpasst, aber bei Size, wenn du das nicht auf die Kette kriegst, dann hast du einfach ein schlechtes Spielerlebnis gehabt.
Genau. Das war irgendwie so. Ja, nee, nichts rekrutiert am Ende. Das war irgendwie, ich weiß nicht.
Hattest du wenigstens alle Macs auf dem
Nein, ein Mac. Ich hatte fast alle Gebäude und habe mich gefreut. Geil, jetzt habe ich alle Gebäude gebaut. Nee, da ist noch eine Windmühle. Ach, das ist auch ein Gebäude. Ja gut, dann nehme ich den Punkt wieder runter.
Das war schade.
Echt, ja, okay. Das war so ein bisschen, aber ja, man muss es wahrscheinlich ein paar Mal gespielt haben.
Ja, auf jeden
aber,
Fall.
Definitiv. Ja, das hat jetzt bei mir nicht so diesen Need geweckt, wie bei Brust, wo ich gedacht habe, scheiße, vielleicht muss ich mir das Ding doch kaufen.
Okay, spannend.
Ja, das sehr gewundert. Überrascht mich sehr.
Ja, hat mich auch vollkommen überrascht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Partie gleich gewonnen habe.
Aber du hattest es ja schon während der Partie gesagt.
Ja, genau. Während der Partie habe ich schon gedacht, boah, irgendwie ist das cool. Mit hier da verbinden, da musst du da gucken, dann kannst du da noch was bauen und dann zum Markt rüber und hier und da und dann. Das war schon echt, es hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ja, also ich fand auch, man hat dir angesehen, du warst sehr engaged und wolltest da das Puzzle knacken.
Genau.
Sehr
das
gut.
War, hat Spaß gemacht.
Ist geil. Also es ist ja jetzt auf Platz 1 bei BGG.
Mhm.
Und mir tat das richtig leid irgendwie, weil ich kann eigentlich nur sagen, es war das schlimmste Brettspiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Wir haben das abgebrochen, weil also wir haben es damals mit Simon, haben Kumpel und ich das gespielt und auch mein Kumpel, der wirklich viel vielseitiger ist in seiner Spielauswahl als ich, hat auch gesagt, er hat keinen Bock, das weiterzuspielen. Wir fanden es beide total dröge und irgendwie hat es uns überhaupt nicht gerissen. So. Und wir haben auch das Gefühl gehabt, wir haben es nicht richtig aufnehmen können oder so. Es war ganz krass. Von daher, da bin ich wieder total anti dieser Top 100-Liste anscheinend.
Ja, vielleicht lag es auch dran, dass Dirk ja auch echt eine sehr entspannte Regelerklärung gemacht hat und das auch so direkt irgendwie man direkt wusste, okay, darum geht's, das machen wir jetzt hier und das konnten wir ja relativ fluffig dann losspielen direkt.
Ja,
ich glaube, wenn man sich die Regeln erstmal alles durchlesen muss und sich das erschließen muss und hat keinen dabei, das so ein bisschen erklärt, dann ist es, glaube ich, sehr sperrig.
Aber ja, doch, kann ich mir vorstellen. Das ist ja Simons Lieblingsspiel mit. Also der hat das, ich vermute, er hat das schon gut erklärt, aber es hat uns nicht gecatcht. Naja, aber man kann
muss auch nicht ja alles geben. Genau. Also es ist ja auch eine spezielle Art Spiel und es hat ja auch eine spezielle Art des Konflikts innerhalb des Spiels. Deswegen gibt es ja auch keinen, also es gibt ja einen Fanmade-Solo-Modus gibt es bei BGG. Aber ich habe den durchgelesen, es hat nicht so mich überzeugt, dass ich gedacht, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Und ja, kann ich verstehen, dass es nicht für jede und jeden zündet, auf jeden Fall.
Ja.
Gut, aber apropos Zündeln, ja, habt dann jetzt euch nochmal auf die Drachenboote eben aufgemacht und dann nochmal ein bisschen Wikinger-Stuff gemacht, oder?
Genau,
wir haben Tidy Epic Vikings gespielt. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gespielt, Lars. Wie fandst du es denn?
Doch so gut, ja.
Es war halt so, ich hatte das Gefühl so, geil, ich habe total gut angefangen. Das läuft richtig rund. Und dann wurde ich so in Grund und Boden gemacht irgendwie. Also so Patrick hat mich angegriffen, Alex hat mich angegriffen. Ich denke so, was soll das denn? Hat die ganze Zeit mit Patrick geschimpft. Ich sage, hier, guck doch mal, wie gut der Alex aufgestellt ist. Geht da doch hin. So, nee, wollte nicht. Und dann haben wir die Punkte ausgezählt. Und ich habe schon die ganze Zeit so irgendwie aufs Handy geguckt und so. Und auf einmal sagen die so, ja, du hast gewonnen. Oh. Also es ist ein cooles Spiel, vor allen Dingen, weil es so klein ist, wie die Tiny Epic eben so sind. Und das ist immer geil, finde ich, weil es halt, also ich staune allein immer über diesen Fakt, so kleine Box, so ein großes Spiel. Ist allerdings mittlerweile doch eher verbreitet, dass das funktioniert. Also ich meine, es macht ja nicht nur Gambling Games ziemlich gut, sondern IceMax hat es auch richtig gut gemacht mit ihren Age of Galaxies und Age of Civilizations zum Beispiel. Aber auch so, es war optisch, ist es 1A, das Material ist top-notch, also diese Seiden-Finish-Karten. Und da die Artwork ist super cool. Die Figuren, das sind zwar Miepel, aber die sehen gut aus und so. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Ist ein Top-Spiel.
Ja, das, was am Ende dazu geführt hat, dass Lars gewonnen hat, war tatsächlich das, also du wertest ja, du hast 3 Runen zur Auswahl und über die Partie hinweg machst du irgendeine Rune immer besonders stark. Mhm. Und am Ende kommt die Spielwertung und dann gibt die stärkste Rune irgendwie 6 Punkte, die zweite 4 und die letzte 3. Und dann hast du nochmal so Gabenkarten, die dann in der zweiten Runde auch nochmal werten, da zählt auch immer die Reihenfolge. Und wenn ich natürlich nur auf die stärkste Rune schickst, ja, natürlich einen Punkt mehr als die zweitstärkste, aber wenn dann der andere eben nur eine von der stärksten, aber dafür 2 von der zweitstärksten und eine von der drittstärksten hat, ja, dann kriegst du natürlich mehr Punkte.
Klar.
Und das war so, es hat sich so rauskristallisiert, wir haben uns die ganze Zeit um eine Rune gekloppt. Ja, und am Ende ist der Lars noch irgendwo hingefahren, ja, dann nehme ich dir jetzt da noch die Rune weg. Ich denke so, ja, okay, ja, mach doch, ne? Das war genau am Ende der letzte Zug, hat dazu geführt, dass Lars mit einem Punkt gewonnen hat. Patrick hatte 30, Lars 31 und ich war abgeschlagen irgendwie mit, weiß ich nicht, 24 oder so. Was aber auch für mich spricht als guter Erklärer,
dass auf ihr jeden dann Fall
gewonnen habt.
Ja, aber genau das war das so. Ich habe das genauso gesehen wie Alex. So, ja, dann nehme ich die jetzt halt noch. Ist das ja scheißegal.
Ne? Habe mir damit meinen kompletten letzten Zug verballert, konnte ich den Patrick nicht mehr ärgern und keine Punkte mehr rausholen. Und ja, dann war es so.
Ja, sehr cool. Gut, haben wir sonst noch was? Das war Tiny Epic Vikings.
Genau.
Und was haben wir dann? Das war's, ne?
Ja, ich hatte vorher noch das.
Du hast doch das Star Wars Deckbuilding gespielt noch.
Bevor wir Size gespielt haben, haben der Simon und ich noch eine Runde Star Wars das Deckbuilding-Spiel gespielt. Fand ich auch sehr cool. Also Optik braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, dass die super geil ist. Ich bin Star Wars Fan durch und durch und von daher fand ich es schon super. Und mir ist der Einstieg total leicht gefallen, weil, sage ich mal, 80% der Mechaniken ist es Star Realms. Mhm. Star Realms ist ja so mein Everyday-Begleiter, was ich jeden Tag 10, 12 Partien spiele oder so. Und von daher kam ich dann natürlich super gut rein und habe dem Imperium wirklich den Hintern versohlt. Das war.
Wenn du jetzt so den Vergleich ziehst, hat dir irgendwas gefehlt? Fandst du irgendwie die Sachen, die anders sind, cool genug, dass es sich, sich lohnt?
Ich glaube, ich werde es mir nicht holen, weil ich habe sehr viel Star Realms-Kram.
Ja, ja, okay, klar.
Nee. Deswegen will ich es mir nicht holen. Wer Star Realms nicht hat oder vielleicht einfach die IP richtig gut feiert, sollte das machen, denn die Sachen, die anders sind als bei Star Realms, sind nicht schlecht, sondern die sind richtig cool. Also das, was ist denn überhaupt anders? Muss ich das mal eben.
Also auf jeden Fall eine Sache, die mir einfällt, ist mit den Basen, ne? Wie man überhaupt siegt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben. Genau,
man hat nicht einfach wie bei Star Realms so eine feste Lebenspunktanzahl, die runtergeballert wird, wenn man sich nicht schützen kann, sondern man hat Welten aus dem Star Wars-Universum. Also zum Beispiel die Rebellen haben Hoth, die haben Dantooine, Moncala, meine ich. Und man hat Planeten und jeder Planet hat eine Spezialeigenschaft und auch eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten. Und man spielt immer einen, die anderen hat man so als Deck darunter. Und wenn der eine weggeschossen wurde, dann deckt man erst in seiner nächsten Runde, in seiner eigenen nächsten Runde, deckt man die neue Welt auf. Und manche haben dann auch so einen Aufdeckmechanismus, der dann irgendwas macht. Hoth zum Beispiel hat sowas, dass die ersten 2 Schadenpunkte, die auf Hoth gelandet werden, jeder Runde einfach negiert sind. Denn der Todesstern beim Imperium kann zum Beispiel so eine, was bei Star Realms halt eine Base wäre, hat man hier Großkampfschiffe und der Todesstern des Imperiums kann halt so ein feindliches Großkampfschiff einfach annullieren sozusagen. Und das ist ganz cool, weil der Schaden, den man macht, also wenn der die gegnerische Planet hat noch 3 Lebenspunkte und ich mache 7 Schaden, dann geht der überschüssige Schaden einfach verloren. Der geht nicht weiter, dass der andere dann den Planeten aufdeckt und der dann direkt Damage bekommt, sondern der Schaden verfliegt sozusagen. Ne? Und auch eine coole Mechanik ist, die Auslage, also das Marktdeck, was man da hat, von dem man eben neue Karten fürs Deck kauft. Das ist auch so unterteilt. Es gibt imperiale Karten, es gibt Allianzkarten und es gibt neutrale Karten. Mhm. Neutrale Karten sind halt irgendwelche Outer Rim-Schurken und sowas.
Ja.
Und man kann von der gegnerischen Fraktion Karten aus dieser Auslage rausschießen schon. Das ist, wenn man das mit dem Imperium macht, heißt es Kopfgeldjagd und die Allianz macht eine Sabotage. Mhm. Aber es macht, das ist dasselbe. Und wenn man das macht, dann bekommt man immer noch mal so Extras. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen TIE Fighter aus dieser Auslage rausschieße, dann kriege ich im Endeffekt noch mal, weiß nicht, so steigt mein Machtlevel zum Beispiel. Jetzt ist jetzt so nur zum Beispiel. Ne? Das heißt, auch dieses Auslage verändern und dafür Schaden aufwenden, den ich sonst halt auf den Gegner machen könnte, ist noch mal eine taktische Entscheidung mehr. Und man kriegt eben auch teilweise wirklich viel dafür.
Ja, das fand ich auch so, als ich da davon gehört habe, fand ich das ganz cool, dass man, das ist ja auch immer gut, wenn man die Auslage so ein bisschen durchmischt, ne? Das ist ja, also zumindest in der Basisversion bei Starrims nicht ganz so einfach zu machen, und das ist ja oft das Problem bei einem Deckbilder, wenn du eine Auslage hast, wenn die nicht genug durchrotiert wird, weil du nichts wegkaufen kannst, und wenn du da aktiv was machst und da auch was für bekommst, nicht einfach, okay, ich mache das jetzt, damit da mal rotiert wird, genau, sondern dass es so ein taktisches Element bekommt, ja. Ja, wie du schon gesagt hast, ne, FFG und Star Wars, das kriegen die ganz gut hin. Und es sieht halt auch wieder echt geil aus und ist auch so von der Boxgröße überschaubar. Ist ja relativ, also für so ein Kartenspiel etwas größere Box, aber der Preis ist, glaube ich, so bei ja, zwischen 35 und 40 Euro so. Ja, und für so ein IP-Game, Material ist top, ne? Geile Karten, alles, wie man sich das so wünscht, ist schon gut. Cool, ja, ich bin gespannt. Meine Kopie liegt zu Hause.
Ja, ich bin gespannt,
da liegt zu gut.
Wie viel Erweiterungen das wohl geben wird.
Ja, mal gucken. Je nachdem, wie es erfolgreich ist, kann ich mir da vorstellen, da kommt bestimmt noch ein bisschen was.
Ja, sicher.
2-4 Themen gibt es ja vielleicht noch in dem Bereich.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Gut, dann,
Habt ihr denn schon über Betrayal at House on the Hill gesprochen?
Nee, genau, das habt ihr auch noch so gezockt. Nee, ne?
Ja, ich heute Morgen als allererstes Spiel Betrayal at House on the Hill gespielt. Und das waren der liebe Petros, der Patrick und der Simon. Und ja, das, Betrayal at House on the Hill ist, glaube ich, für viele ein Begriff. Also vom Prinzip her ist es ein altes Spiel, kam jetzt auf Deutsch ja neu raus, als dritte Edition. Und man rennt in der ersten Phase einfach nur durch so ein Haus, entdeckt da irgendwelche Räume. Dann gibt es entweder Gegenständskarten oder es passiert ein Ereignis oder man kriegt einen Omen. Und jedes Mal, wenn man einen Omen kriegt, wird gewürfelt, so viele Würfel, wie Omen aktuell aufgedeckt sind. Und wenn die Anzahl der Würfelaugen über 5 ist, beginnt der Betrug. Der Verrat oder der Spuk heißt es in der deutschen Version. Der Betrayal beginnt. Und die Würfel haben nur 2 und 1 drauf und nix. Deswegen ist es auch am Anfang eigentlich gar nicht so, dass man Zeit hat. Ja, wir hatten dann 4 oben aufgedeckt nach gefühlt 3 Spielrunden und hatten dann den Spuk. Das heißt, wir sind alle ziemlich mittellos durch die Gegend gerannt, hatten keine Waffen und gar nichts. Und dann ist es nämlich so, einer bekommt den Verräterfolianten, das war der Simon, und die anderen bekommen den überlebenden Folianten. Dann muss der Simon den Raum verlassen, liest sich seine, was er jetzt machen kann, durch. Mhm. Und wir bekommen auch nochmal Sonderaktionen und müssen dann überlegen, wie wir jetzt überleben und wie wir rauskommen können. So, und das ist nämlich dann so gewesen, es ging darum, das ganze Haus wird auf einmal überflutet und irgendwo fliegt so ein Monsterhai, so Geisterhai durch die Gegend.
Okay.
So, und der Geisterhai hat leider irgendwie schlecht gefrühstückt und richtig viel Hunger gehabt. Und Simon war ja dann der Spieler, der selbst von dem Geisterhai gefressen wurde und dann zu dem Geisterhai wurde. Und ja, der konnte halt immer in seiner Runde irgendeinen Raum umdrehen, der anliegend an so einem Basisteil ist, und dann ist er überschwemmt. Und in jedem Raum, der überschwemmt ist, kann der Hai einfach auftauchen einmal in seiner Runde. Und wenn der Hai das macht, dann greift er an und er hat halt 10, er hat halt 8 Würfel. So. Und du selbst hast halt so 4 Verteidigungswürfel oder 5 und hast dann so 5 Leben.
Okay.
So, erster Angriff vom Hai, ich tot. Simon direkt, ja, guck mal rüber, dann kannst du mir ein bisschen helfen mit den Regeln und so, weil er hat irgendwie nicht so ganz drin gehabt dann oder wusste nicht, ob er es richtig macht, und du kannst ja keine Hilfe geben.
Ja,
er kann dir ja nicht irgendwas zeigen, guck mal, das kann ich machen, ist das richtig,
sondern
du darfst ja nicht wissen. Im Endeffekt hätten wir als Überlebenden in Räumen, wo ein Gegenstand ist, graben müssen, dann hätten wir Dynamit finden können und dieses Dynamit hätten wir dem Hai in die Fresse stopfen müssen und den sprengen müssen.
Okay.
So, dann hätten wir gewonnen.
Habt ihr nicht geschafft.
Haben wir nicht geschafft.
Das ist aber die klassische Hai-Töt-Methode.
Genau. Ne? Eine Stange Dynamit in die Nase stecken und anzünden.
Funktioniert ja, zuverlässig.
Dann war das dann irgendwann auch relativ schnell durch, weil wir es halt nicht geschafft haben oder die anderen es nicht geschafft haben, aus dem Wasser zu kommen. Simon zu schnell mit dem Hai immer wieder da war und dann war dann, glaube ich, noch drei Runden und dann waren Petros, Dennis war es, Patrick war es gar nicht, Dennis hat mitgespielt, waren Petros und Dennis hinüber und dann hat man dann verloren. Ja, aber ich finde wirklich witziges Spiel, ja. Für das Material, was drin ist, ein super Preis. Ich habe es, glaube ich, damals für 30 Euro gekauft. Da sind Miniaturen drin, da sind Playerboards und so kleine, die sind jetzt nicht so richtig gut, aber die Player-Tiles sind auch okay, die House-Tiles. Ja, und nettes Ding, halt so ein richtig schönes, erst einmal alle zusammen unterwegs und haben Spaß und dann irgendwann geht die Scheiße halt los und dann.
Ja, nur von der Spiellänge her genauso so cool, dass man sich nicht so allzu sehr ärgern muss danach. Genau. Man hat einfach eine gute Zeit gehabt, wie so ein B-Horror-Movie.
Genau, ein knappes Stündchen haben wir das gespielt, so cool. Wie ich ja auch angekündigt hatte. Das war wirklich gut.
Ne? Sehr dann, schön.
Hat Spaß gemacht.
Ja, prima. So, dann geht's auch langsam hier dem neigt sich die Veranstaltung dem Ende zu. Aber ein paar Sachen zocken wir noch. Wir zocken jetzt gleich Among Cultists endlich. Bin ich gespannt drauf.
Ja, freue ich mich auch drauf.
Dann gibt's den Ringkrieg, das Kartenspiel, Lars. Ja. Da müssen wir noch klären, ob ihr die freien Völker seid oder wir die freien Völker sind. und dann gibt's noch ein bisschen Cthulhu links und rechts.
Das glaube ich nicht.
Das glaubst du nicht. Aber was spielt ihr denn jetzt dann?
Wir wollten ja, also wir spielen das jetzt und dann sollte Cthulhu Wars und Ringkrieg parallel und dann Planet Apocalypse.
Aber was? Ja, aber irgendwas spielen wir ja noch.
Ja, genau. Also ich möchte auf jeden Fall Planet Apocalypse spielen. Also da müssen wir gleich mal nochmal diskutieren, wie wir das heute noch hinkriegen.
Gut, da ist alles noch offen.
Ja, weil wir müssen ja morgen auch wieder zurückkacheln.
Richtig, so ist das. Alles muss irgendwann enden.
Fünf Stunden in den Norden. Also. Vorher noch Patrick wegbringen, mal kurz beim Wolpertinger reinhüpfen und dann nach Bremen Lars wegbringen und ich dann auch nach Schwerin. Also ich bin morgen nochmal so 6 Stündchen unterwegs.
Also schnell, nicht zu spät heute ins Bett gehen.
Richtig, so machen wir das.
Gut, ja, dann ansonsten hören wir uns bald schon wieder. Wir hatten auf jeden Fall eine super Zeit hier.
Mega.
Und ja, ich hoffe, es hat die etwas andere Folge mit ein bisschen mehr Chaos drin trotzdem gefallen. So, ja, sehr direkte Spieleindrücke von den Sachen und demnächst dann wieder das reguläre Programm. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald.
Mensch, ist das schön, wieder bei dir zu sein. Mensch, macht das Spaß, wieder am Meer zu sein. Josh ist zwar manchmal schrecklich dumm, 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 aber wir nehmen ihn jetzt gar nicht krumm, krumm, krumm.